Hörbuch, Hörspiel, Computerspiel, Podcast, Station Voice, Trailer, Imagefilm, E-Learning, Werbung, Audioguide, Dokumentation, Telefonsystem.
Das war keine gute Idee gewesen. Ganz und gar keine gute Idee. Verdammt! Nancy duckte sich und lehnte sich gegen das, was von der gesprengten Hausmauer übrig geblieben war. Für einen Moment schloss sie die Augen. Der beißende Brandgeruch drang durch ihre Nase bis in den Rachen. Der Rauch brannte in ihren Augen. Sie versuchte, noch tiefer in Deckung zu gehen und spürte, wie ihre Muskeln verkrampften. Die deutsche Patrouille war nicht mehr weit entfernt. Ihre Stimmen wurden immer lauter.
Da, auf der linken Seite!
Die Mauer der Wohnung, hinter der Nancy sich verbarg, war am Vortag noch Teil eines Hauses gewesen, des Heims einer Familie. Sie hatte zu den schmalen alten Mietshäusern Marseilles gehört, in denen die weniger angesehenen Bürger der Stadt lebten, liebten, sich in die Haare gerieten und mit Gaunereien über Wasser hielten. Nancy schaute sich um. Sie trug ihren zweitbesten Mantel und ihre drittbesten Pumps. Und nun hockte sie in diesem Schuttloch, vor ihr Mauerreste, leere Fensteröffnungen und nur eine Tür. Diese verfluchten Nazis.
Es war einmal vor langer Zeit im Königreich Kandis eine Prinzessin mit Namen Carlotta, die eine Pferdeherde davor bewahrte, eine Klippe hinunterzustürzen. Die Pferde konnten rechtzeitig anhalten, die Klippe jedoch brach ab und Carlotta fiel in die Tiefe. Als sie erwachte, bemerkte sie erstaunt, dass sie die Sprache der Pferde verstehen konnte. Dies war ein Geschenk, eine Gabe, für ihre Tapferkeit und ihre Güte. Zurück in ihrem Schloss schrieb Carlotta ein magisches Buch. Durch dieses Buch wurde die Gabe der Sprache an zukünftige Generationen weitergegeben. Doch Carlotta hatte eine Warnung hinzugefügt. Sollte das Buch jemals verloren gehen, würde auch die Gabe der Sprache für immer verloren sein.
Warum war ich überhaupt verletzt? Ich bin schließlich tot, oder?
Er lachte trocken.
Wir sind alle tot, aber wir atmen. Wir bluten auch. Dein Körper hier kann verletzt werden wie früher der irdische. Er kann auch getötet werden. Und wenn das passiert, kann man nie wissen, wo man landet.
Ich nickte vorsichtig.
Hier sind ein sauberes Hemd und eine saubere Hose für dich.
Sie ist abgeschlossen. Und du solltest es besser wissen. Es war eine männliche Stimme mit einem abgehackten, präzisen Akzent. Sie kam von rechts, von der anderen Seite des Raums. Ich wickelte das Laken enger um mich und spähte über die Kante des Feldbetts. Er saß auf einem Klappstuhl, ein paar Meter entfernt, und lehnte sich zurück, sodass ich seine Gesichtszüge im Schatten nicht erkennen konnte.
Ich schätze, du bist nicht durstig.
kommentierte er. Mit einem hohlen Klacken stellte er vermutlich eine Tasse auf den Boden. Er kam mir irgendwie bekannt vor. Du kannst gerne bleiben, wo du bist, fuhr er fort. Aber auf dem Bett könnte es bequemer sein. Du hast viel durchgemacht. Was ist passiert? Ich nahm an, er wusste, was ich meinte. Bevor ich das Bewusstsein verlor, war ich überzeugt, dass ich an meinen inneren Verletzungen sterben würde. Und mein Handgelenk war zerschmettert. Jetzt fühlte ich mich gut, sehr gut sogar. Deine physischen Verletzungen wurden geheilt. Ihr müsst ja krasse medizinische Fähigkeiten haben, blaffte ich. Warum war ich überhaupt verletzt? Ich bin schließlich tot, oder? Er lachte trocken. Wir sind alle tot, aber wir atmen. Wir bluten auch. Dein Körper hier kann verletzt werden wie früher der irdische. Er kann auch getötet werden. Und wenn das passiert, kann man nie wissen, wo man landet. Ich nickte vorsichtig. Hier sind ein sauberes Hemd und eine saubere Hose für dich. Er warf die Kleidungsstücke auf die Pritsche, zusammen mit einem abgetragenen Paar Pantoffeln. Ich griff danach. Dreh dich um! Er lachte. Du machst Witze, nicht wahr? Wenn du dich anziehen willst, tu es. So oder so, wir werden reden. Dieses Mal war ich es, die lachte. Aber selbst in meinen Ohren hörte es sich hysterisch an.
Das letzte Mal, als einer von euch das gesagt hat, ist das für mich nicht so gut ausgegangen.
Was er getan hat, war unakzeptabel. So arbeiten wir nicht. Ich bin übrigens Malachi.
Du musst mitkommen. Ich muss dir was erzählen. Aber nicht hier.
Oh Mann! Wie kann man denn so lahm sein? Und die Rotphase hier ist 10 Minuten.
Bestimmt nicht.
Du weißt, was ich meine.
So eilig ist es auch nicht. Du erzählst mir jetzt nicht, dass du glaubst, der Virus aus Malta sei denen in die Hände gefallen.
Doch. Oh, Vollidiot!
Nicht dein Ernst.
Was meinst du denn, warum ich so Gas gebe?
Und was soll ich da tun? Was hat das mit mir zu tun?
Ich brauch dich, um Puzzleteile zusammenzufügen und dann, um zu überlegen, wer noch was machen kann. Ich habe Verwandte in Montana.
Iris, verstehst du, was er sagt?
Nein. Das klingt überhaupt nicht nach einem der Zulu- oder Botswana-Dialekte, denen ich begegnet bin.
Sprichst du eine der Sprachen?
Mm-mm. Ich habe ein bisschen Gefühl dafür entwickelt und verstehe einzelne Worte.
Dass der keine Unionssprache spricht, kann ich mir kaum vorstellen. Der verstellt sich doch nur.
Braucht jemand ein Taxi?
Iris!
Steigt ein.
Oh.
Es ist jetzt aber ein bisschen eng.
Ich gehe gerne mit dir auf Tuchfühlung.
Sauerlein hat uns gute Plätze reserviert. Wir werden die Übertragung bestens verfolgen können.
Ja? Hallo?
Kannst du mich jetzt verstehen?
Iris, wo seid ihr?
Evakuierungskontrolle gerade hinter uns und fliegen jetzt auf die Küste zu. So wie wir über dem Ozean sind, können wir weiter beschleunigen und sind in, keine Ahnung, 20 Minuten in Metropolis oder so.
Das ist gut. Wie geht es Rob?
Ja, soweit gut. Ich wäre ja bei ihm geblieben, aber der Dickkopf hat zur Bedingung gemacht, dass ich zuerst in Sicherheit bin, bevor er zum Einsatz startet. Und deswegen sitze ich jetzt in diesem Alltransporter als Einzelpassagier. Völlig absurd.
Wir freuen uns, wenn du kommst. Und man hat mir gesagt, dass die neue Holo-Anlage hier so wirkt, als wärst du dabei. Hildebrand ist ja vor Ort und...
Was ist da?
Iris?
Wir sind getroffen! Das Triebwerk brennt! Wir sind nur 300 Meter hoch. Aber vielleicht schaffen wir es noch bis ins Wasser.
Iris, verdammt! Die Fallschirme!
Keiner an Bord!
Iris!
Raus hier, egal!
Nein!
Iris!
Immer wenn der Wind über das Plateau in den Vogesen fegte, hielt der Rosshimmel den Atem an. Die Pferde erstarrten und spitzten die Ohren. Dann plötzlich setzten sie sich in Bewegung, fast gleichzeitig, zu einer einzigen großen Formation. Dabei vibrierte der Boden so sehr, dass die Schwingungen weithin zu spüren waren. Die Masse ihrer muskulösen, kräftigen Körper hinterließ tiefe Spuren im Neuschnee, die der Wind nach und nach wieder verwischen würde. Die Tiere galoppierten mit wehenden Mähnen und erhobenen Köpfen, die sie im gleichmäßigen Takt senkten, als ob sie sich vor den Naturgewalten verbeugten. Pferde sind Fluchttiere, sagte die Frau jedes Mal, wenn es losging. Sie trauen niemandem. Die Kinder liebten ihre Geschichten. Sie verstanden zwar noch nicht, was das bedeutete, denn sie waren noch klein, aber das Gefühl der Angst war ihnen bereits vertraut. Mit plattgedrückten Nasen knieten sie auf der Eckbank am Küchenfenster des Gesindehauses und beobachteten die Pferde, die schließlich vor den Stallungen Halt machten, wo ein Mann, eingehüllt in einen warmen Mantel, ihnen das Tor öffnete.